Ja, nächsten Sonntag beginnt wieder unsere Fasten- und Gebetswoche. Wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt. Und ich möchte euch heute mit der Predigt einladen, dort wo es aus gesundheitlichen Gründen möglich ist, mit uns übernächste Woche zu fasten. Also wer das kann, ein paar Tage oder die ganze Woche, sodass wir wirklich als Gemeinde diese Gebets- und Fastenwoche entsprechend auch mittragen. Und um uns das Fasten etwas schmackhaft zu machen, hier ist ein schönes Bild, Fasten schmackhaft machen, möchte ich euch einmal sagen, was im Jahr 1536 der Kardinal von Bologna, sein Name ist Lorenzo Campeggi, was er während der Fastenzeit zu sich nahm, ohne Missachtung der Fastenregeln. Er aß gekochte Seekrabben mit Granatapfelkernen, Kabeljau, Thunfischauflauf und Marzipankuchen. Tabu waren nur Fleisch, Eier und Milchprodukte. Also so ein Fasten könnten wir dann auch übernächste Woche machen, oder? Hört sich gut an. Aber bei uns geht es in der übernächsten Woche um etwas mehr als nur auf Fleisch, Eier und Milchprodukte zu verzichten. Sondern mit dem, was wir uns da auswählen, auf was wir verzichten wollen, zeigen wir Gott unsere Ernsthaftigkeit in dem, wofür wir beten, was uns wichtig ist, wenn wir als Einzelner beten oder wenn wir als Gruppe zusammenkommen. Das kann tatsächlich Nahrungsmittel sein, das kann das ganze Essen sein, auf das wir verzichten, es kann eine Veranstaltung sein, auf die wir verzichten, das kann das Smartphone, das kann Fernsehen sein. Ich habe letztes Jahr sehr ausführlich darüber gesprochen, worauf man alles verzichten kann und was auch der geistliche Gedanke hinter Verzicht ist. Und deshalb habe ich ein paar Manuskripte von der letztjährigen Predigt an den Infodesk gelegt. Also wer sich da nochmal nachlesen möchte, worum es bei dem Gedanken Verzicht geht, dem möchte ich empfehlen, doch einfach nochmal das Predigtmanuskript von letztem Jahr mitzunehmen. Aber heute schauen wir uns nochmal eine andere Seite des Fastens und des Gebets an. Und um da auch ein Verständnis dafür zu bekommen, schauen wir in die Apostelgeschichte. Kann man ganz kurz fragen, ich glaube, es ist relativ laut hier im Saal. Ist das so oder meint es nur ich? Ja, können wir es ein bisschen leise machen? Vielen Dank, okay. Schauen wir uns nochmal in die Apostelgeschichte in Kapitel 13, schauen wir uns ein paar Verse an. Es waren aber in Antiochia in der Gemeinde Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manaen, der mit dem Landesfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie aber Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. In diesen drei Versen lesen wir ganz kurz und komprimiert von der Berufung von Paulus, der damals noch Saulus hieß, und Barnabas zu ihrer ersten Missionsreise durch Asien, um dort in Asien Gemeinden zu gründen. Heute in der Predigt geht es mir darum, dass wir deutlich machen und verstehen, dass wir unbedingt, wenn wir beten und zusammenkommen, dass wir eine Erwartung an Gott haben. Dass wir nicht einfach nur so in die Woche des Fasten und Gebets reinschlittern, sondern dass wir ganz konkret eine Erwartung an Gott haben, was er tun soll. Denn Gott spricht und er tut es auf ganz vielfältige Weise. Und hier in diesem Beispiel in der Apostelgeschichte sehen wir ein paar Dinge, wie er das tut. Er spricht, wenn wir fasten. Er spricht, wenn wir beten. Er spricht, wenn wir zusammen Gottesdienst feiern. Und er spricht sehr konkret und eindeutig. In Vers 1 lesen wir über die Situation, um die es geht. Also zuerst einmal wird berichtet, dass dort Propheten und Lehrer in Antiochia in dem Gottesdienst in der Gemeinde waren. Dass es Lehrer in der Gemeinde gibt, ich denke, das verwundert uns nicht. Wir haben hier auch immer Lehrer. Ein Prediger und für viele ist es das Zentrum oder das Wichtigste im Gottesdienst. Und es kommt einfach daher, dass wir nach der Reformation das Wort Gottes, die Lehre, die Predigt in den Mittelpunkt gestellt haben. In den Gottesdiensten ist heute, in den evangelischen Gottesdiensten, ganz stark die Predigt im Mittelpunkt. Aber in dem Bibelabschnitt gibt es noch einen zweiten Dienst. Und zwar den Dienst des Propheten. Und im Gegensatz zu den Lehrern, die uns sehr vertraut sind, da tun wir uns doch manchmal mit dem Propheten oder auch mit den prophetischen Worten, die in so einem Gottesdienst kommen können, tun wir uns manchmal schwerer. Wenn wir ins Neue Testament schauen, dann stellen wir fest, dass prophetisches Reden etwas sehr weit Verbreitetes war und überhaupt nichts Besonderes. Das war sogar so weit verbreitet, dass die Leute sehr wild prophezeit haben und Paulus sich bemüßigt gefühlt hat, einen Brief an die Korinther zu schreiben, dass prophetisches Reden ordentlich abläuft. Und dazu schauen wir uns mal im Korintherbrief, 1. Korintherbrief, Kapitel 14 an, was er da schreibt. Auch von den Propheten lasst zwei oder drei reden und die anderen lasst darüber urteilen. Wenn aber einem anderen, der dabei sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so schweige der Erste. Ihr könnt alle prophetisch reden, doch einer nach dem anderen, damit alle lernen und alle ermahnt werden. Also wir müssen uns das ein bisschen so vorstellen, das ganze Kapitel 14, das berichtet über den Gottesdienst in Korinth und wie wild das da manchmal zugegangen ist. Und deshalb sagt Paulus, jetzt reicht jetzt mal, wenn zwei oder drei Propheten reden. Müssen nicht alle reden erstmal, sondern zwei, drei reichen. Und wenn ihr euch unterbrecht, weil der andere dann plötzlich einen prophetischen Eindruck hat, dann soll der erste bitte ruhig sein, damit man dann dem zweiten zuhören kann. Und dann sagt er, und das ist ganz interessant, hey, eigentlich könnt ihr alle prophetisch reden. Weil es seid ja nicht ihr, die sprecht, sondern es ist der Geist Gottes, der durch euch spricht. Und ich wünschte, ihr würdet prophetisch reden zur Lehre und zur Ermahnung, zum Trost und zur Auferbauung. Und wenn uns dieser neutestamentliche Zustand nochmal bewusst wird, dann verwundert es nicht, wenn wir in der Apostelgeschichte lesen, was dort in Antiochia passiert. Denn auch sie halten einen Gottesdienst. Wir wissen, dort sind Lehrer und Propheten anwesend, sie waren versammelt. Und durch das Fasten dort in Antiochia drücken sie auch nochmal ihre Erwartung an Gott aus, ihre Ernsthaftigkeit, ihre Hingabe, ihren Glauben, dass sie etwas von Gott empfangen möchten. Und deshalb ist es nicht verwunderlich, dass dann der Geist Gottes spricht, sondert mir aus, Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Ihr Lieben, gerade auch wir, wenn wir eine Fasten- und Gebetswoche ausrufen, dann tun wir das ja, weil wir etwas anders machen wollen, als es sonst ist. Wir tun das, weil wir glauben, dass in dem Fasten und in den Gebetszeiten, die wir in der Woche haben, dass wir damit nochmal mit einer Ernsthaftigkeit unsere Erwartung an Gott ausdrücken, dass er zu uns spricht, dass er da ist, dass er uns begegnen möchte. Das ist es, wenn wir dann in der Woche zusammenkommen, dass wir glauben, dass Gott ein Gott ist, der redet, dass wir unsere Herzen aufmachen und glauben, dass er zu mir sprechen möchte. Dass diejenigen, die ein Wort empfangen, dass sie das auch reinbringen in die Gruppe und dass das Gebet, das wir beten, dass das Gebet Gottes Arm bewegt, dass wir Auswirkungen hier in unserer Lebenswirklichkeit sehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal beten wir so als eine Routine, als etwas, ein Ritual. Das machen wir und die Erwartung ist schon gar nicht mehr so da, dass Gott eingreift, sondern man soll ja beten für Herausforderungen, Probleme, für Kranke, wenn wir uns schlecht fühlen, wir sollen ja beten. Aber haben wir denn eigentlich noch die Erwartung, dass Gott auch wirklich antwortet auf das Gebet? Deshalb machen wir bewusst eine Woche, wo es Gebet und das Fasten im Mittelpunkt steht, um uns wieder daran zu erinnern, dass Gott so viel mehr kann, als wir fragen und bitten können. Aber kommen wir nochmal zurück zu dieser Situation in Antiochia. Es ist hier ja eine ganze Reihe von Namen genannt von Menschen, die in dieser Gebetszeit dabei sind. Da ist Barnabas genannt. Barnabas, er war ein Mann aus der Gemeinde in Jerusalem. Wir lesen in der Apostelgeschichte, dass er einen Hof hatte, wahrscheinlich war er Bauer. Den hat er verkauft, hat das ganze Geld der Gemeinde gegeben in Jerusalem. Und als er hört, dass sich eine Gemeinde in Antiochien gegründet hat unter den heidnischen Griechen, da geht er nach Antiochia, um sie dort zu ermutigen. Das ist Barnabas. Dann lesen wir von Simeon aus Niger. Simeon, genannt Niger. Also man geht davon aus, dass es ein dunkelhäutiger Mensch war, jemand aus Afrika. Dann lesen wir von Lucius aus Kyrene. Kyrene ist eine Stadt im heutigen Libyen, im Nordafrika, also auch ein ganz anderer kultureller Hintergrund wieder. Dann lesen wir von Manaen. Er wurde mit dem Fürsten Herodes in seiner Kindheit aufgezogen, also jemand aus adeligem Hintergrund, eher der so in der Führungsschicht unterwegs war. Und dann wird noch Saulus genannt. Von ihm wissen wir, dass er Pharisäer war und zu Beginn seines Lebens die Christen verfolgt hat. Also ein ganz bunter Haufen ist hier beschrieben. Mir fehlt noch eine Frau, aber die war jetzt halt hier nicht genannt oder vielleicht nicht dabei oder keine Ahnung. Auf jeden Fall ein ganz bunter Haufen, der hier zusammenkommt und der uns zeigt, dass es keine Vorbildung braucht. Es braucht keine besondere Qualifikation, um zusammenzukommen und sein Herz aufzumachen, um von Gott zu hören, sondern es braucht allein die Bereitschaft, sich mit seinem Herz an Jesus zu hängen, dass wir unseren Geist aufmachen und dass wir mit der Ernsthaftigkeit das Reden und den Willen Gottes suchen. Und manchmal ist es gut, diese Ernsthaftigkeit zum Beispiel durch ein Fasten zum Ausdruck zu bringen. Also das ist die Situation in Antiochia. Sie sind da, das sind Lehrer, das sind Propheten, da ist eine ganz bunt gemischte Gruppe. Das sind jetzt hier 5 oder 6 Namen, die genannt sind. Wahrscheinlich waren das noch mehr. Und die kommen jetzt zusammen und wir lesen dann in Vers 2, als sie aber Gottesdienst hielten und fasteten. Das ist jetzt, glaube ich, Luther, in der Hoffnung für alle heißt es, als diese Männer während einer Zeit des Fastens gemeinsam beteten. Als diese Männer während eines Zeit des Fastens gemeinsam beteten. Was ist das, was wir vorhaben über nächste Woche? Zusammenzukommen, zu fasten und zu beten. Im Judentum, da war das Fasten eigentlich sehr geläufig. Es gab immer wieder ein sogenanntes 25-Stunden-Fasten, in dem die Menschen dort auf Nahrung und auf Wasser auch verzichtet haben. Es gibt ein 3-wöchiges Fasten im Judentum, das ist dann vor dem Versöhnungstag, dem Yom Kippur. Dort wird dann 3 Wochen gefastet. Und sicher wusste auch diese Gruppe dort um Barnabas und Paulus um die Bedeutung des Fastens. Auch wenn es hauptsächlich heidnische Griechen waren, die in Antiochia zum Glauben gekommen sind, so war doch genug Einfluss auch vom jüdischen Hintergrund, um bewusst zu machen, dass Fasten Gebet unterstützt. Und während dieses Gottesdienstes wird jetzt gefastet, in diesem Augenblick spricht der Heilige Geist zu der Gruppe. Und ich habe mal so 7 Punkte rausgezogen, durch die ich mit euch gehen möchte, die vielleicht auch für uns wichtig sind, um zu sehen, was in diesem Augenblick passiert, sodass Gott dann auch spricht. Also erst einmal, es findet ein Gottesdienst statt. Also das, was wir heute Morgen hier haben, wo wir kommen mit einer Erwartung, wo wir kommen, wo Lehre passiert, wo vielleicht auch prophetische Worte passieren kann, wo diese Lehrer und Propheten da sind und in ihrem Dienst zu dienen, in ihrer Gabe zu dienen, aber wo man auch empfangen kann. Ich weiß nicht, was Gottesdienst für dich bedeutet. Und ich weiß nicht, mit welcher Erwartung du in der Regel am Sonntagmorgen aufstehst und hier in die Krishona kommst. Aber es ist gut, wenn wir eine Erwartung haben. Es ist gut, wenn wir vorbereitet sind und denken, ich gehe heute hin und ich gehe nicht nur mal gucken, was passiert, so als Zuschauer, sondern ich sage, hey, ich will Gott begegnen. Ich will das sehen, was Gott für mich hat. Und genau das ist das, was wir auch dieses Jahr so in den Fokus nehmen wollen. Deswegen haben wir auch manchmal längere Lobpreiszeiten, weil es in der Musik, im Singen, einem leichter fällt, sich auszustrecken, seine geistlichen Antennen auszustellen und Gott zu bitten, zu einem zu reden, ihn zu erleben, ihn zu erfahren. Und genau das dort passierte da in Antiochia. Der zweite Punkt ist, dass ganz unterschiedliche Menschen dort in Antiochia zusammenkommen. Und der verbindende Faktor ist ihr Glaube an Jesus Christus. Und ich habe mir für mich überlegt, ich bin so dankbar, dass ich als Deutscher hier eine geistliche Heimat gefunden habe. Oder wir als Familie, England ist auch dabei und all das, was wir an Hintergrund mitbringen, dass wir hier zusammen feiern können, weil Jesus unsere Basis ist. Aber auch wenn ich hier in den Gottesdienst schaue, jung und alt, Schweizer, Ausländer, dass wir hier zusammen feiern können, das ist ja nicht normal, sondern da gibt es einen Grund dafür und dieser Grund ist Jesus Christus. Und ich bin so dankbar, dass wir das Welcome-Café haben, Café Welcome mit den Geschwistern aus Syrien, aus dem Iran, aus Eritrea, aus Somalia, dass wir hier, weil wir auf Jesus Christus gegründet sind, in unserer ganzen Unterschiedlichkeit zusammenkommen können und doch eins sind und in dieser Unterschiedlichkeit Gott unsere Erwartung bringen können, dass er zu uns spricht. Drittens, in diesem Gottesdienst wurde gefastet. Also in diesem Gottesdienst kommt eine Ernsthaftigkeit, ein Glauben rüber, der sich in dem Fasten nochmal deutlich zeigt. Und nochmal, welche Frage hast du, welche Erwartung hast du, wenn du sonntagmorgens hier in den Gottesdienst kommst? Fasten ist ja nur eine Möglichkeit, seine Erwartung auszudrücken. Es geht auch ohne Fasten, aber einfach so sein Herz aufzumachen und bereit zu sein, sich auch vom Geist Gottes überraschen zu lassen, etwas zu empfangen, was einen ermutigt, was einen auferbaut, was einen tröstet, was einen vielleicht auch ermahnt. Nach unserem Glauben soll geschehen, nach unserer Erwartung soll geschehen, dass wir da wirklich vorbereitet hier sind. Viertens, es sind Lehrer und Propheten in diesem Gottesdienst in Antiochia. Und wir dürfen davon ausgehen, dass sie auch in ihren Gaben letztendlich handelten und lebten und so Lehre und Prophetisches stattfand, wie es dann in 1. Korinther 14, Vers 3 heißt, zum Trost, zur Lehre und zur Ermahnung. Bei uns im Gottesdienst haben wir sehr viele unterschiedliche Gaben. Wir haben Lehre, wir haben Musik, wir haben Kreatives, wir haben Gastfreundschaft. Gastfreundschaft übrigens auch eine Gabe, Römer Kapitel 8. Und so gestalten wir zusammen einen Gottesdienst, in dem wir uns wohlfühlen, den wir lieben, wo ganz viele unterschiedliche Gaben zusammenkommen. Aber ihr Lieben, ganz ehrlich, ich wünsche mir auch, dass wir die prophetische Gabe hier in unseren Gottesdiensten haben, dass wir das erleben können, wie Gott auch durch prophetisch Begabte hier hineinspricht in unsere Treffen, in unsere Meetings und dass das normal wird, dass du etwas von Gott empfängst, nicht nur für dich persönlich, sondern vielleicht auch für uns als Gruppe und dass das Raum bekommt hier, dass das Raum bekommt, wo wir uns auch im Prophetischen dienen. Fünftens, was die Gruppe dort empfängt, ist ein ganz konkretes Wort. Mit meinem Freund früher, wir hatten immer so einen Spruch, ein Zeugnis zu geben. Ja, oh, ich bin hingefallen, hat mir nicht wehgetan. Also so ein bisschen so ein allgemeines Zeugnis, das erlebt jeder mal, er fällt hin, tut sich nicht weh. Sehr unkonkret, was ich sagen möchte. Aber in dem Fall in Antiochia, es war so konkret, da ist, sondert mir Barnabas und Saul aus. Und ich glaube, dass Gott so konkret zu uns sprechen kann. Letzten Sonntag war ich ja leider nicht hier, sondern in Wattwil, nicht in Mattwil, sondern in Wattwil. Und da war ein junger Mann, der kam nach vorne und er hat gesagt, er hat die Woche hat er ein Problem mit seiner Milchanlage gehabt. Der war ein Bauer und er hat, ich mache es ganz kurz, Mittwochabends Gott gebeten, dass er ihm doch im Traum zeigen soll, woran das Problem liegt. Und er hat im Traum geträumt, dass an dieser Milchanlage der Vakuumverlauf nicht funktioniert, sondern dass die irgendwo Luft zieht. Und ist aufgewacht und hat gedacht, ach, so völliger Blödsinn, warum soll mir Gott mir sowas Technisches zeigen und so. Und es war irgendwo an einer ganz bestimmten Stelle im Stall und hat gesagt, jetzt gucke ich trotzdem nach. Und als er dorthin lief, hörte er es schon zischen. Was für ein konkretes Reden Gottes. Versteht ihr, das wünschen wir uns. Und das möchte Gott tun, konkret zu reden. Und er hat es dann repariert und hat dann noch ein bisschen erzählt. Aber wie konkret kann Gott zu uns sprechen, wenn wir die Erwartung haben? Er ist ins Bett gegangen und hat gesagt, Herr, du kannst es mir doch im Traum zeigen, was mit der Milch nicht in Ordnung ist. Sechstens. Als die Gemeinde in Antiochien zusammen ist, da spricht Gott nicht nur, sondern sie erkennen es auch als Reden Gottes. Ich finde, da gehört auch schon eine Fähigkeit dazu, denn hier wird ja sehr viel gesprochen und in dem vielen, was hier stattfindet, zu erkennen, was das Reden Gottes ist und was nicht, das ist auch eine Gabe. Und auch das brauchen wir zu erkennen, wann spricht jetzt Gott, wann gilt es wirklich, intensiv zuzuhören und zu verstehen, was Gott sagen möchte. Und siebtens und letztens, die Gemeinde verfällt dann nicht in einen Aktionismus, sondern wir lesen interessanterweise, dann ging sie nochmal in ein Fasten und in ein Beten. Als sie waren am Fasten und Beten, dann hat Gott gesprochen, ganz konkret, und dann heißt es, dann ging sie nochmal in ein Fasten und Beten. Und das steht jetzt hier nicht drin, aber ich stelle mir das so vor, dass sie einfach nochmal wirklich sehr ernsthaft geprüft haben, ob das, was sie gehört haben, ob das vom Geist Gottes ist, ob das das Reden, ob das Gottes Reden ist. Und dann lesen wir in dem Vers 3 schon, und dann legten sie Barnabas und Saulus die Hände auf und sandten sie aus. Übernächste Woche haben wir unsere Fasten- und Gebetswoche. Und ganz ehrlich, warum sollte das nicht auch bei uns passieren? Warum sollte das nicht auch bei uns passieren, wenn wir in Ernsthaftigkeit zusammenkommen und Gott suchen, dass Gott hineinspricht, dass Gott reden möchte zu uns? Warum sollte das nicht passieren? Wir kommen zusammen, wir fasten, wir beten, wir haben Erwartungen an Gott und dann spricht Gott. Es ist nichts Ungewöhnliches, dass Gott spricht. Ich möchte dich ermutigen, dass du Erwartungen an Gott in der übernächsten Woche hast. Dass wenn du dich einklingst in die Fasten- und Gebetszeit, dass du zu Gott sagst, was du brauchst, was du hören musst, welche Begegnung du brauchst mit Gott, mit Menschen. Und dass du mit deiner Ernsthaftigkeit und Glauben und Hingabe das suchst und dem nachgehst. Wir werden auch dieses Jahr wieder wie letztes Jahr schon diese kleinen Videos mailen. Wer den Newsletter schon bekommt, muss sich nicht anmelden, muss ich nochmal sagen. Sondern nur der letzte Woche nicht den Kleingruppen-Newsletter bekommen hat. Und ihr wisst ja, wenn ihr ihn bekommen habt oder nicht. Wer ihn nicht bekommen hat, ist nicht in unserem Verteiler. Dann könnt ihr euch anmelden. Und wir wollen euch ermutigen, mit bestimmten Themen an den einzelnen Tagen von Montag bis Freitag würdig, gezielt für uns zu beten. Aber ich möchte dir auch Mut machen und die Freiheit geben, auch für dich eine Woche des Gebets und Fastens zu machen, in der du für dich Dinge vor Gott bringst und auf Gott hörst. Und es gibt ja auch Leute unter uns, die haben keinen Computer zu Hause. Wir werden nächste Woche dann im Gottesdienstflyer die Themen veröffentlichen, sodass ihr dann auch informiert seid und mitbeten könnt. Wir haben nächste Woche haben wir versucht, mit 4 unterschiedlichen Veranstaltungen wirklich ein ganz breites Angebot zu machen, dass du dich einklinken kannst und wir wie in Antiochia zusammenkommen können, um zusammen zu beten und fasten. Wir haben am Dienstagabend um 19.30 Uhr einen Gebetsabend, eine Gebetsstunde, geht eine Stunde ungefähr. Wir haben am Mittwochmorgen nächste Woche um 6 Uhr Frühgebet. Wenn du es einrichten kannst, komm einfach mal vor der Arbeit um 6 Uhr zu uns. Erlebe das, es gibt dann keins morgen, sondern diesmal eben dann mit Fasten. Also es ist alles übernächste Woche, nicht nächste Woche. Habt ihr verstanden? 14.30 Uhr dann, so im Sinne unserer sonstigen Bibelstundzeiten, da wollen wir wieder zusammenkommen für eine Stunde und zusammen beten. Und auch hier, wer nicht beruflich eingespannt ist, komm doch einfach dazu. Lasst uns in der Stunde zusammen Gott suchen. Wir werden vielleicht 1, 2 Lieder singen und dann gleich steil ins Gebet gehen, um zusammen auf Gott zu hören. Wir wollen uns auch Zeiten nehmen, wo wir einfach hinhören, dass Gott auch reden kann zu uns. Und dann am Freitagabend um 19.30 Uhr der Start in die Gebetsnacht, dann mit 20 Stunden Gebet. Auch hier, lasst uns zusammenkommen und die Erwartung an Gott haben, dass er zu uns spricht. Wir kommen zusammen als so ein bunter Haufen. Und bisher hat sich ja noch keiner von uns hervorgetan mit prophetischem Reden. Ja, es gibt Leute, die sind A, mutig und B, auch begabt in dem und die geben dann mal einen Eindruck und ein Wort weiter und es freut mich. Aber vielleicht passiert es an dem Abend, dass Gott spricht, nicht im Sinne von sondert mir den und den aus, sondern den und den habe ich zum Propheten berufen oder mit einer prophetischen Gabe ausgestattet. Ich möchte, dass du die Gemeinde ermutigst in dieser Gabe, mit diesem Dienst. Stell dir vor, wir kommen zusammen und haben durch irgendeinen Verzicht, und ich möchte es nochmal sagen, es muss nicht Essen sein. Es kann auch einfach sein, Computerspielen, TV gucken, Smartphone, bestimmte Lebensmittel. Einfach etwas, was uns auch wirklich was kostet, dass wir das die Woche Gott hinlegen und uns davon zurückziehen. Stellt euch vor, wir kommen an den Zeiten zusammen, und dann spricht Gott:
Thomas, Thomas, deinem Nachbar geht es nicht so gut. Geh doch zu ihm und bete für ihn.
Ob das jetzt so wird oder nicht, ja, ihr versteht, was ich meine. Oder Gott spricht Berufungen aus an so einem Treffen. Hey, ich möchte mal fragen, habt ihr so ein bisschen ein Gespür dafür bekommen, was sein könnte, wenn wir das, was in der Bibel steht, ernst nehmen? Und wir unsere Erwartungen wirklich groß machen und glauben, dass der Gott, der damals diese Dinge getan hat, der gleiche Gott ist, weswegen wir uns hier heute treffen. Ich kann ja nichts versprechen. Ich würde euch gern versprechen, dass wir ganz Tolles erleben. Das macht Gott. Das habe ich nicht in der Hand. Aber ich möchte es glauben, dass wenn wir mit dem erwartungsvollen Herzen kommen, dass Gott uns nach unserem Glauben auch geben möchte. So wollen wir zusammenkommen nächste Woche, um Raum zu geben für Trost, für Ermahnung, für Lehre. Ja, übernächste Woche, danke Christian. Wir können es jetzt auch heute losgehen. Ich bin bereit, parat. Aber für übernächste Woche, dass wir zusammenkommen, ja, und das wirklich erleben dürfen. Ihr dürft schon hochkommen. Ich möchte noch mit uns beten. Ich möchte noch mit uns beten und egal wie wir das nennen, dass Gott spricht, lasst uns glauben, dass Gott spricht und es dann einfach nehmen und annehmen, wenn er spricht, egal wie das heißt. Lasst uns nicht von Worten ablenken lassen, sondern wir nehmen das so, wie es kommt. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass wir in dir einen Gott haben, der auferstanden ist und lebt. Du bist kein toter Gott, kein Götze, so wie in den anderen Religionen, wie Jeremia sagt, Tod nicht sagen, sondern du bist auferstanden, lebst und sitzt zu Rechten Gottes im Himmel, neben dem Vater. Und dein Geist ist hier unter uns, er wohnt in uns, wir sind sein Tempel. Und ich glaube, dass wir so viel mehr noch erwarten dürfen an dich, Jesus, dass du tust in uns, durch uns, mit uns. Herr, schenke uns, dass unser Glaube wachsen kann. Schenke uns, dass unsere Erwartung größer wird. Gebrauche uns, dass dein Wille geschehen kann. Herr, wir wollen dich sehen. Deine Herrlichkeit, deine Nähe. Wir wollen nehmen, was du für uns hast. Und wir danken dir, dass du ein guter Vater bist. Ein guter Vater, der gute Dinge hat. In Jesu Namen. Und alle sagten: Amen.